Wir werden diese Stelle aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 22. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 22. Ihr Männer von Israel, höret diese Worte. Jesum von Nazareth, den Mann von Gott erwiesen. Es geht immer noch um den Herrn Jesus Christus. Der endgültige Mensch, vollkommener Mensch. Mensch, wie er aus Gott den Mensch geschaffen hat und ihm, dem Vater natürlich, ein Wohlgefallen. Aber warum ist er von Gott erwiesen? Auf welchem Grund? Es steht ganz klar geschrieben in diesem Vers. Den Mann von Gott erwiesen. Mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen. Aber was für Wunder, Taten und Zeichen, das ist das Wichtigste in dieser Stelle. Welche? Zweite Hälfte dieses Verses. Welche Gott durch ihn tat. Weil ist er von Gott erwiesen? Weil er der vollständige Mensch war. Mensch, wie er als Gott geschaffen hat. Der zu jeder Zeit, aller Zeit, Gott alles tun ließ. Weil zudem wurde der Mensch geschaffen. Ausdrucksmittel von der Tätigkeit von Gott selber. Sein Wunder, sein Zeichen, seine Taten. Die Tätigkeit eines allmächtigen Gottes mit einem Mensch verkörpert. Gott erwiesen. Das ist das Wahrzeichen eines echten Menschen. Der echte Mensch, Mensch wie Gott gewollt hat, Mensch wie Gott den Mensch geschaffen hat, lässt Gott es tun. Weil er allein ist derjenige, der es tun kann. Es ist eine herrliche Freude für den Herrn im Himmel, wenn er endlich auf Erden einen Mensch findet, der bereit ist, Gott es tun zu lassen. Und gerade deshalb konnte der Vater von dem Sohn sagen, dies ist mein beliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Endlich habe ich einen Mensch auf Erden, der bereit ist, mich Gott sein zu lassen in seinem ganzen Wesen. Meine Tat, meine Worte, mein Wunder, mein Zeichen zu verkörpern. Herrlich. Wir werden das feststellen, Johannes 14 und Vers 6 und etliche Verse danach. Johannes 14, wir fangen mit Vers 6 an. Jesus spricht zu ihm, Thomas. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich kennet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Das heißt, mich zu kennen, ist meinen Vater zu kennen. Von nun an kennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Einen unsichtbaren Gott haben die gesehen. In der Person von einem echten Mensch, der die gerade die Rolle erfüllt hat, zu der Gott den Mensch geschaffen hat. Über Gott Reklame zu machen. Ihn, der unsichtbar ist, sichtbar zu machen. Ihn, der unhörbar ist, hörbar zu machen. Damit wir in Jesus Gott erkennen und kennen möchten. Sprich zu ihm, Philippus. In Vers 8, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass eine bestimmte Beziehung besteht zwischen mir und meinem Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Gott war in Christus. Die Ursache seiner Macht, die Ursache seiner Autorität, die Ursache von allem, was er getan hat und gesagt hat, war selbst der Vater. Glaubst du das, Philippus, nicht? Hast du noch nicht erkannt, was für eine Beziehung zwischen mir und meinem Vater besteht? Ich bin Mensch, wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Das ist Normalität. Zwischen einem echten Mensch und Gott. Auf diese Art und Weise war der Mensch geschaffen. Ich bin natürlich nie geschaffen worden. Ich bin Gott, der Schöpfer ist. Aber freiwillig bin ich in diese Welt gekommen, um Mensch zu sein, wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe und gewollt habe. Und von vorne ein, das sollte die Beziehung sein zwischen Mensch und Gott. Gott in einem Mensch. Genau wie jetzt der Vater in mir ist und ich in ihm. Eine gegenseitige Verfügbarkeit. Ich bin dem Vater verfügbar, der Vater ist mir verfügbar. Das ist normal. Das ist Menschsein. So herrlich einfach. Wie können wir an dieser herrliche, ewige Tatsache vorbeigehen? Aber das tut das Christentum als Religion, in der Gott beinahe keine Rolle spielt. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist, Vers 11, Wo nicht, so glaubet mir doch, um der Werke willen, erkenne die göttliche Ursprung. Der göttliche Ursprung, die göttliche Ursache, von der quillt jede Tat und jedes Wort, das aus meinem Mund geht. Ich bin mit meinem Vater als Mensch total identifiziert, weil das Philippus Normalität ist. Ich bin einfach Mensch. Das hätte ich natürlich nie werden müssen. Aber um euretwillen das zu tun, was aus Gott ich nie hätte tun können. Sterben. Weil Gott unsterbar ist. Ja, andere Stellen, die wir schon aufgeschlagen haben, aber euch daran zu erinnern, Johannes 8, Vers 29. Johannes 8, Vers 29. Der mich gesandt hat, mein Vater, ist mit mir, natürlich, weil das normal ist. In der echten, ursprünglichen Beziehung zwischen Gott und Mensch, Mensch und Gott. Der mich gesandt hat, mein Vater, Gott selber, ist mit mir. Der Vater lässt mich nie allein. Wir sind ständig, alle Zeit, miteinander identifiziert. Denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Jede Tat, die mein Vater tut, ist von mir verkörpert. Jedes Wort, das ich zum Ausdruck bringe, ist von mir als echten Mensch verkörpert. Und nochmal euch da anzuerinnern, in dem 5. Kapitel und Vers 30. Kapitel 5. Und der 19. Vers. Endlich haben wir gelandet. Johannes 5, Vers 19. Ich habe diese Stellen gestern Vormittag zitiert und ich tue das wieder, weil man so schnell vergisst, was am wichtigsten ist im Wort Gottes. Dann wurde Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts, überhaupt nichts, von sich selber tun. Wie viel kannst du von dich selber tun? Wie viel klüger bist du als Gott? Leibhaftig, Jesus. Es ist erstaunlich, wie viel wir aus uns tun können, ohne Jesus. Auch wenn wir uns als Christen nennen, wenn er als Gott leibhaftig überhaupt nichts tun konnte, ohne den Vater, erstaunlich. Aber das war natürlich die ursprüngliche Lüge, der die Menschheit nachgegangen ist. du kannst Mensch sein ohne Gott. Eine humanistische Lehre, die damals anfing, wo Mensch der einzige, der eigenen und einzige Gott ist. Ich bin selber für mich Gott. Das war natürlich der Sündenfall. Der Sündenfall, den die Menschen verewigen. Nach ihrem Benehmen. Gottlose Menschen. Ausreichende Menschen. Stolze Menschen. Die nur versagen können. In diesem falschen Versuch, Mensch zu sein, ohne Gott. Und Vers 30, in demselben fünften Kapitel des Johannesevangeliums: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das heißt, ich verführe euch nicht, ich sage euch die Wahrheit, was eigentlich ewig stimmt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat eine Art Leben, das er nie vorher gekostet hat. Das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist 24. Vers. Das heißt, aus einem gräulichen Zustand des geistlichen Todes auferstanden. Und ich bin in diese Welt gekommen, Gott leibhaftig, um euch in diesem neuen Zustand wiederherzustellen. Eine neue Schöpfung. Eine Wiedergeburt, eine geistliche Auferstehung. Vers 30. Ich, als echter Mensch, kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich. Mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen. Ich versuche nicht, meinen Willen in die Realität umzuwandeln, in die Tat umzusetzen. Auf keinen Fall. Ich bin Mensch, wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Und wie wir, ich, der Vater und der Heilige Geist, den Mensch gewollt haben. Als gemeinsame Tat der Schöpfung. Ich kann nichts von mir selber tun, ich höre so richtig. Mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Alle Zeit, ständig, ohne Ausnahme. Und deshalb, gerade deshalb bin ich meinem Vater ein Wohlgefallen. Endlich kann mein Vater im Himmel sich freuen über einen Mensch auf Erden, der bereit ist, Gott Gott sein zu lassen, in ihm. Den ganzen Tag durch, das ganze Leben durch. Mensch, Gott war in Christus. Aber wie wäre das möglich gewesen, dass Gott in Gott sein konnte, weil Jesus Gott ist, Gott war, Gott immer sein wird. Dass Gott in einem Mensch ist, ist charakteristisch von einem Mensch. Jesus war Gott. wie es geschehen. Kolosserbrief in Kapitel 2, Vers 9. Kolosserbrief in Kapitel 2, Vers 9. Ich komme bald daran, aber meine Finger sind nicht nass genug. Ich bin außer Spruch. Kolosser Kapitel 2 und Vers 9. Denn in ihm, in wem? Jesus. Endgültige Mensch. In ihm. Wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Wie? Leibhaftig. Leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit verkörpert. Von einem Mensch auf Erden. Leibhaftig. Was für Zeitform ist das? Das ist wichtig zu begreifen. Hast du gedacht, dass du im Himmel Gott sehen würdest, der unsichtbar ist? Hast du immer gedacht und geglaubt, dass du Jesus sehen würdest, der Gott ist und als Gott unsehbar ist? Wie ist es möglich, einen unsehbaren Gott zu sehen? Weil in Jesus, der freiwillig Mensch geworden ist, in Menschengestalt erfunden, einen unsichtbaren Gott verkörpert hat. In ihm Zeitform wohnt gegenwärtig. Nicht wohnte. In der Vergangenheit wohnt jetzt, gerade jetzt, in der Gegenwart. Und morgen wird er immer noch in dieser Zeitform sein. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, gerade jetzt. Und für immer bleibt. Um deinetwillen, um meinetwillen. Um einen unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Wie die damals Jesus anschauten und Gott sah, so werden wir, wenn er wieder ankommt, Jesus sehen. Und wir werden, wie er Zeitform ist. Herrlich. Er wird immer in alle Ewigkeit Gott uns vermitteln. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie ist er leibhaftig in diese Welt gekommen? Das war natürlich ein göttliches Wunder, übernatürliche Conception. Gott ward Fleisch. Johannes Ihr braucht es nicht wieder aufzuschlagen, aber Johannes Kapitel 1 und Vers 14, das Wort, durch das alles geschaffen wurde, ward Fleisch und wohnte unter uns. Wie ist geschehen? Wir werden dieses Ereignis feiern, in ein paar Wochen, wo in Bethlehem ein ganz kleines Kind geboren wurde. Übernatürlich empfangen. Und Gott ward Fleisch. Galater Kapitel 4. Galaterbrief Kapitel 4. Und Vers 4. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gerade zur richtigen Zeit, als Gott es vorgesehen hat, gerade zur richtigen Zeit. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Er stellte sich als Mensch unter dem Gesetz. Aber völlig ohne Sünde blieb. Die Sünde ist Zerbrechen des Gesetzes. Aber Jesus ist ohne Sünde gewesen. Das ist eine der Definitionen von der Sünde. In 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Übertreibung des Gesetzes. Das hat Jesus nie getan. Vollständiger Mensch. Ist dem Gesetz völlig untertan, freiwillig. Aber das Gesetz nie gebrochen. Ohne Sünde. Da die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, unter das Gesetz getan, ein Gesetz, das er vollständig erfüllt hatte, und unter das Gesetz blieb er, bis er wieder in den Himmel gefahren ist. Weil er echter, endgültiger Mensch war. Weil er denn Kinder sein, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Der schreit, aber lieber Vater. Das war der Zweck der Sache. Dass sündhaftigen Menschen wieder den Geist empfangen möchten, durch den Gott in einem Mensch ist. Genau wie damals Gott in Christus war. Das ist das Heil. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist, so geboren, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, Vers 5, erlöste. Dass wir die Kindschaft empfingen. Damit wir wieder Kinder Gottes werden. Was von natürlicher Geburt wir nicht sind. Wir sind tot geboren, entfremdet von dem Leben, das Gott ist. Aber Jesus ist gekommen, um tote Menschen aufzuwecken. Ihnen wieder das Leben zu schenken, das unmöglich ist zu empfangen ohne die Erlösungstat Christi auf Golgatha. Aber der Zweck dieser Erlösungstat war nicht, uns als Menschen in die in den Himmel zu bringen, anstatt in die Hölle gehen zu lassen. Nein. Damit wir wieder das Leben wieder empfangen, was verloren gegangen ist bei dem Sündenfall. Das ist ganz logisch, ganz natürlich. Weil ein Mensch, echter Mensch sein kann, ohne das Dasein von seinem Schöpfer. Der Schöpfer in der Schöpfung. Gott in dem Mensch. Und gerade deshalb konnte Jesus nur Mensch sein, wie Gott den Mensch gewollt hat, durch das Dasein seines Vaters, Gott, in Christus. Auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen, weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Eine neue Beziehung. Kinder Gottes. Die Abba, lieber Vater, schreien. Neue Beziehung. Eine erneuerte Beziehung zu Gott. Durch den, der bereit war, in diese Welt zu erscheinen, leibhaftig, sehbar, hörbar, der zu jeder Zeit, jede Sekunde ein Ebenbild Gottes war. Nie ein Nachbild. Sein Leben als Mensch war keine Nachahmung von. Gerade deshalb sagte Jesus, der mich sieht, sieht mein Vater im Gang. Und jetzt wisset ihr, sagte Jesus, was es bedeutet, Mensch zu sein. So geschaffen, dass alle Menschen einen Mensch anschauen kann und mich im Gang sein, anerkennen. Mich wirksam erkennen und sehen. In euch Gott leibhaftig. Erst wenn du Gott leibhaftig bist, weil Jesus in dir wohnt, wie der Vater in ihm gewohnt hat, bist du evangelisiert worden. Sonst bist du nur christianisiert. Ohne Wiedergeburt. Ohne das Geschenk Gottes. Von dem Leben, das einen Menschen unbedingt nötig ist, um Mensch zu sein. Römerbrief, Kapitel 8. Römerbrief und Kapitel 8. Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Eine lebendige Seele. So anders. Was ist die Bedingung? Ob ein Mensch eigentlich geistlich am Leben ist oder geistlich tot, von Gott entfremdet, immer noch. Was ist die Bedingung? So anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, von ihm nicht bewohnt, das nicht sein. Gehört ihm nicht. Hat keine, überhaupt gar keine Verbindung oder Beziehung zu Gott. Geistlich tot. Der den Heiligen Geist nicht hat, keine Auferweckung, keine Auferstehung erlebt hat, aus der unendlichen Gnade Gottes, gehört ihm nicht. Hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Genau. Ganz gleich, wie religiös oder fanatisch er ist in der Praxis seiner Religion, er gehört Gott nicht. Er bleibt genau so tot wie diejenigen, die damals vor 2000 Jahren Jesus gekreuzigt haben. Die Schrift in ihrem Munde hatten, natürlich. Sagte Jesus ihnen, Johannes Kapitel 5 und 39, ihr sucht in der Schrift. Ihr studiert in der Schrift. Aber die Schrift sind diejenigen, die von mir sprechen. Aber ihr werdet nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. So hatten die eine Bibel, die tot war. Weil sie an dem, der das Leben ist, der Schrift, Jesus, vorbeigegangen sind. Schriftgelehrte ohne Leben. Schriftgelehrte ohne Christus. Schriftgelehrte ohne Gott. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Gott in euch. Wenn das nicht der Fall sei, seid ihr tot. Solche ist nicht sein. So ist ein Christus leibhaftig, durch ein Wunder, das im Wort Gottes die Wiedergeburt heißt. Aber wir müssen erkennen, was geschieht bei der Wiedergeburt. Es sind meistens der sogenannten Gläubigen, die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was geschieht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Weil sie nie verstanden haben, es ist ihnen nie erklärt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Wie sollen wir verstehen, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein, die eine neue Erschöpfung ist? Man muss erst verstehen, wie Gott den Mensch geschaffen hat. Wir wissen, woher Jesus gekommen ist. Gott war in Jesus Christus. Ist übernatürlich geboren zu Weihnachten vor beinahe 2000 Jahren, aber woher alle anderen Menschen? 1. Korintherbrief in Kapitel 15. 1. Korintherbrief in Kapitel 15. 47. Erster Korintherbrief, Kapitel 15 und Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Daher ist er eine Schöpfung, eine Kreatur, die Gott geschaffen hat, aus der Erde, irdisch. Der andere Mensch, was für ein anderer Mensch, der zweite Mensch, der einzig andere Mensch, der Mensch gewesen ist. Es sind nur zwei echte, vollkommene Menschen auf Erden gewesen. Der erste Adam und der zweite Adam. Der erste ist gefallen und gestorben. Der zweite, einzige, andere, vollkommene Mensch, endgültige Mensch, Jesus. Woher? Der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. plötzlich in dieser Welt erschien, übernatürlich empfangen und geistlich vollkommen, komplett. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Was wir erleben hatte, ursprünglich, der erste Adam. Weißt du, was wir erleben? Er hatte ursprünglich, der erste Adam. Vielleicht denkst du, dass er geistlich am Leben war. Das stimmt nicht. Nach der Schrift. Nach dem Wort Gottes. Vers 46. Derselben Kapitels, 1. Korintherbrief 15 und Vers 46. Der geistliche Leib, das geistliche Wesen, ist nicht der erste, sondern der natürliche. Nicht geistliches Leben zuerst, sondern körperliches Leben. Natürlicher Mensch. Aber danach der Geistliche. Vers 46. Der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche. Danach der Geistliche. Was für Kreaturen auf Erden sind, die körperliches, fleischliches, physisches Leben habe, aber kein geistliches Leben. Wie nennen wir so solche Kreaturen? Das ist Tierreich. Es sind aber Millionen von solchen Kreaturen auf diesen Erden, die haben einen Leib, ein körperliches, physisches Leben, aber kein geistliches Leben. Und was kam zuerst bei dem ersten Adam? Körperliches, physisches Leben. Und nur danach, Ende Vers 46, danach der Geistliche. Etwas ist geschehen bei dem Mensch, dem ersten Adam, was ihn erhoben hat aus dem Tierreich, wodurch er eine lebendige Seele geworden ist. Vorher war er nicht. Wie ist geschehen? Steht geschrieben. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Erster Mose, wo Jesus immer angefangen hat, als er das Wort verkündigt hat. Weil das ist die Schöpfung. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Sind beinahe da. Erste Mose, Kapitel 2 und Vers 7. Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß, aus der Erde. Irdisch. Gab ihm, genau wie den anderen Tieren, körperliches Leben. Eine Art Leben, das zuerst ihm gehörte. Danach das geistliche Leben. Ist geschehen. Steht geschrieben.
Gott blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Schönes Bild, das da benutzt wird. Ein Bild, das Jesus später benutzt hat, wie wir sehen werden. Er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase und also ist was geschehen. Ward der Mensch eine lebendige Seele. Er ist erhoben aus dem Tierreich und war zu einer lebendigen Seele. Eine Kreatur, die an dem Leben Gottes teilnahm. Ein Mensch, der von dem Moment an bewohnt war von seinem Schöpfer. Gott war in Adam. Genau wie damals, vor 2000 Jahren, Gott war in Christus. Weil Jesus, als er in die Welt gekommen ist, ist in diese Welt gekommen, vollständig, vollkommen. Geistlich am Leben, nicht nur körperlich am Leben. Beide. Körperlich und geistlich. Er war komplett. Vollständiger Mensch. Als das kleine Baby geboren wurde. Ich schlage bitte wieder schnell 1. Korinther Kapitel 15 nochmals, aber Vers 45. 1. Korinther Brief Kapitel 15 und Vers 45. Wie es geschrieben steht. Der erste Mensch. Wer war der erste Mensch? Adam. Siebenundvierzig, von der Erde und irdisch, so von Gott geschaffen. Wie es geschrieben steht, 45, der erste Mensch, Adam, ward zu einer lebendigen Seele. Wann ist geschehen? Wir haben gerade das gelesen. 1. Mose 2, 7. Wo der Mensch ward zu einer lebendigen Seele. Plötzlich, auf einmal, an dem Leben Gottes teil. An der göttlichen Natur Gottes teil. Ist erhoben aus dem Tierreich zu einem Mensch geworden. Wie Gott den Mensch gewollt hat. Ein Mensch von Gott bewohnt. Normaler Mensch. In dem die Ursache jeder Tat Gott sein sollte. Durch den jedes Wort Gott sagen wollte, zum Ausdruck käme. Weil Gott in Adam war. Das ist so einfach, so logisch. Aber wie konnte der erste Mensch, der nur körperliches Leben hat, fleischliches, tierisches Leben hatte, wie konnte er das Leben Gottes empfangen? Weil Gott ihn so geschaffen hat, gerade zu diesem Zweck. Wir werden nicht hier lang bleiben, weil wir jetzt schließen müssen. Aber 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5. 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5. Gott hat den Mensch extra anders gemacht, auf dass er diese Erfahrung haben konnte. Plötzlich ein lebendiges Seele, eine lebendige Seele zu werden. Der vorher nur körperliches, fleischliches, tierisches Leben hat, was zuerst kam, das Geistliche danach. 1. Thessalonicher Brief, Vers 23, er arbeitet Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Euer Geist, ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Was ist der Unterschied zwischen dem Mensch als Tier und den anderen Mitgliedern des Tierreiches? Dass Gott dem Mensch was gegeben hat, was Gott anderen Tieren nie gegeben hat. Der Geist. Das heißt nicht Gottes Geist. Das ist Menschengeist. Eine Fähigkeit, die Gott in dem ersten Mensch eingebaut, damit er zu der richtigen Zeit das Leben Gottes entnehmen konnte. Und zu einer lebendigen Seele werden damals konnte. Was ist das Menschengeist? Was ist diese Fähigkeit, die der Mensch hat, die das Tierreich nicht hat? Es ist ganz klar beschrieben in Sprüche, Kapitel 20, 27. Sprüche, Kapitel 20, Vers 27. Alles ist so herrlich, logisch. Nach der Meinung Gottes und nach seinem Wort. Sprüche 20, Vers 27. Eine Leuchte oder eine Lampe des Herrn ist des Menschen Geist. Eine Lampe, die Leuchte des Herrn. Warum eine Leuchte? Weil der Mensch bestimmt war, wie Gott ihn geschaffen hat, um das Licht der Herrlichkeit Gottes in diese Welt scheinen lassen sollte. Was brauchte damals im Alten Testament, auch im Neuen Testament, was brauchte damals eine Lampe, um zu leuchten? Öl. Was bedeutet Öl in dem Wort Gottes? Zu jeder Zeit? Jede Zeit im Wort Gottes. Was bedeutet Öl? Der Heilige Geist. Wie jemand gerade gesagt hat, hier vorne. Gott baute in einem Mensch eine Leuchte, aber die Leuchte konnte kein Licht hervorbringen, ohne Öl. Nutzlos. Schön vielleicht auszusehen, aber nutzlos. Um zu erfüllen den Zweck, wozu eine Lampe geschaffen wird. Und als Gott den Menschen, den ersten Mensch geschaffen hat, baute er in diesem Mensch die Leuchte des Herrn, aber ohne Öl. Aber an dem Moment, gerade zur richtigen Zeit, blies Gott ihm ein, den Heiligen Geist. Und der Mensch plötzlich an dem Leben Gottes teilnahm. Und anstatt nur körperlich am Leben, ist er geistlich am Leben geworden. Befähigt durch das Dasein seines Schöpfers, um das gerade zu tun, was Gott gewollt hat, als er den Menschen geschaffen hat.
Gott zu offenbaren, damit die ganze Welt an einen Mensch schauen darf, um Gott zu erkennen, Gott zu genießen. Das war die Aufgabe, die Jesus als vollständiger Mensch erfüllt hat, von vorne ein. Die ganze Zeit. Wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Ich leuchte. Aber erst, weil Gott in mir wohnt. Der die Ursache ist, jede Tat, Ursache ist jedes Wort, jede Zeit die Ursache, alles, was ich bin, alles, was ich tue, alles, was ich sage. Und ohne meinen Vater, ohne Öl, kann ich nichts. Und als erlöste Menschen, die mit Gott versöhnt worden sind, durch mein Blutvergießen Golgathas, könnet ihr auch nichts tun. Ohne mich. Wenn ich aus Öl vorhanden bin, in deinem Geist, durch den Heiligen Geist. Aber wer den Geist nicht hat, der ist nicht mein. Letzter Vers. Und da fangen wir morgen wieder an. Johannes Evangelium, Kapitel 20 und Vers 21. Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 21. Lass mich euch daran erinnern, wo oder wann das geschehen ist. Gleich nach seiner Auferstehung. Und sofort wirst du erkennen, warum Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Hier ist das echte Evangelium. Nicht schuldige Menschen nur in den Himmel zu bringen, anstatt in die Hölle. Damit Gott tote Menschen auferwecken möchte von dem Tod. Sie wieder fähig zu machen, gerade die Rolle in die Erfüllung zu bringen, zu der Gott den Mensch geschaffen hat, Gott zu verklären. Seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit zu offenbaren, über Gott Reklame zu machen. Gerade deshalb ist Jesus gestorben, gerade deshalb ist Jesus auferstanden. Vers 20. Da sprach Jesus abermal, Vers 20, und als er das gesagt hatte, als er auferweckt, am Leben erschienen ist, als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn wieder am Leben auferstanden sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Vers 21, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich als echter Mensch bin herrlich ausgerüstet zu meinem Dienst von meinem Vater, der in mir wohnt, der meine Stärke ist, woher ich schöpfe alles, was ich brauche. Genau wie ihr heute Abend schon gesungen habt. In ihm ist alles, was ich brauche. Meinst du das? Oder ist das nur ein Lied? Schönes Lied. Schöne Worte. Aber ist das nur ein Schein eines gottseligen Wesens oder ist das die Wahrheit? Handelst du danach, dass in Jesus selbst Gott in euch
alles hast, was du gebrauchst.
Wenn nicht, hast du keine Ahnung, was es sei, heißt, Christ zu sein. Gleich wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie war Jesus als echter Mensch ausgerüstet zum Dienst? Auf das alle an ihn schauen durfte und Gott erkennen. Lukas 4 und Vers 1, brauche es nicht aufzuschlagen. Christus, voll Heiligen Geistes. Das heißt voll von dem Vater. Voll von Gott selber, der in ihm war. Das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist keine bestimmte, besondere Erfahrung, sondern Normalität. Ein Mensch von Gott erfüllt. Ein Mensch, der als die Leuchte Gottes Öl hat, um zu leuchten. Da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Jetzt weißt du, warum ich gestorben bin. Jetzt weißt du, warum ich auferstanden bin. Jetzt endlich siehst du ein Peter, weil du versucht hast, das Kreuz zu vermeiden. Aber jetzt vielleicht siehst du ein Petrus, warum ich gestorben bin, warum ich auferstanden bin. Du wolltest das Kreuz nicht. Ihr alle auf meine Auferstehung habt nicht geglaubt. Ihr habt die Weiber, die kamen, um euch die gute Nachricht zu verkündigen, ausgelacht. Aber jetzt verstehst du vielleicht, warum ich gestorben bin, warum ich auferstanden bin. Damit ihr wieder den Heiligen Geist empfangen möchte, den der erste Mensch empfangen hat, als ich Gott ihm der Geist des Lebens einblies. Ich bin gestorben, mein Blut ist vergossen, ich bin auferstanden, damit ihr eine Wiedergeburt erleben möchtet. Eine Auferstehung. Weil ihr tot geboren waren, als Nachkommen eines gefallenen Adams. Ihr werdet nicht gerade den Heiligen Geist empfangen, ihr müsst auf dieses Geschenk Gottes warten. Ein paar Tage. Aber deshalb bin ich gestorben. Nicht nur dein Bestimmungsort zu wechseln, sondern euch Leben zu geben. Genau wie ich gesagt habe, als ich ankam, ich bin gekommen, auf dass sie das Leben in voller Genüge haben sollen. So blies er ihnen ein, wieder, den Heiligen Geist. Das ist das Evangelium. Jesus kam in diese Welt, die Toten aufzuerwecken. Aber er wartet natürlich, dass diejenigen, die er auferweckt, von dem Toten weiterhin das Leben verbringen, das ein Wahrzeichen ist der Menschheit, der Welt, dass sie auferstanden sind. Und nach ihrem Benehmen, erkennen, dass Jesus nicht nur am Leben ist, sondern als Gott in ihnen ist, die sich als Christen nennen. Bist du tatsächlich, was du dich benennst? Wenn du sagst, ich bin Christ, so sagst du, ich bin auferstanden. Wenn du wagst zu sagen, ich bin Christ, so sagst du der ganzen Welt, ich bin auferstanden von dem Tode. Gott, der Schöpfer, bewohnt mich, belebt mich, beleibt sich mit mir.
Herrlich. Das ist gute Nachricht. Aber wie verkündigen wir diese herrliche, befreiende Botschaft? Durch das Benehmen. Durch das Leben, das der Welt offenbart ist. Gott, Christus in euch. Christus in mir. Sonst ist die ganze Sache leer. Nur ein gottseliger Wesen, ohne Kraft, ohne Leben, ohne Realität, nur Schauspiel, Kirche spielen. Herr Jesus, danke für deine Geduld. Es muss dir peinlich sein, anzuschauen, diejenigen, die sich als Christen nennen, die Zeugnis ablegen wegen ihrer Wiedergeburt, aber deren Leben keine Botschaft für die Welt haben. Keine Botschaft vielleicht für ihre Mitschüler, ihre eigenen Familien. Die nach Hause gehen werden, am Ende dieses Semesters, um deine Geburt zu feiern mit der Familie. Viel Spaß. Aber überhaupt gar kein Zeugnis ablegen durch das Benehmen, wodurch alle Menschen erkennen können, dass du am Leben bist und in ihnen lebendig, innewohnend. Mit welchen Leiben du dich verkörperst. Danke, lieber Herr, dass wir mit deiner Gnade, mit deiner Geduld immer noch rechnen möchten. Du bist so gut. Und wir bedauern, dass wir dich so oft enttäuschen. Du hast den Vater nie enttäuscht. Alle Zeit bist du ihm genauso verfügbar, wie er als Gott, dein Vater, dir verfügbar gewesen bist. Gewesen ist. Herrlich. Herrliche Botschaft. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Gestern, heute, morgen, immer der gleiche. Zu deiner ewigen Ehre beten wir dich an. Und um deines Namens willen. Amen.